Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ja, wir sind heute beim vierten und letzten Teil unserer Predigtreihe zum echten Jakob. Und wir haben bald so die Main-Geschichte, würde ich sagen, von Jakob erlebt. Es fing an, dass er geboren wurde, quasi direkt mit seinem Bruder, knapp nach seinem Bruder Esau. Er war also der Zweitgeborene, aber er hat sich den erstgeborenen Segen erschlichen, hat sich verkleidet und ist zu seinem blinden Vater gegangen, hat sich für seinen Bruder ausgegeben und sich den erstgeborenen Segen erschlichen. Den Segen hatte er, aber verloren hat er seine Familie. Ganz besonders seinen Vater und seinen Bruder Esau, so dass er fliehen musste. Und er ist geflohen in Richtung seines Onkels nach Haran. Und auf dem Weg dahin ist ihm was Seltsames passiert. Er hat geschlafen und er hat im Traum gesehen, wie da so eine Leiter oder Treppe ist und die Engel rauf und runter gehen. Und plötzlich stand Gott neben ihm und hat den Segen irgendwie nochmal bekräftigt, diesen erschlichenen Segen. Und dann ist er bei Laban irgendwann angekommen, bei seinem Onkel, und lernt die Tochter seines Onkels kennen. Er ist schockverliebt und sagt, ich tue alles dafür, um mit dieser Frau zusammen sein zu dürfen. Und er verpflichtet sich, 7 Jahre zu arbeiten für seinen Onkel, damit er dann die Tochter heiraten darf. Aber wie das so ist, ein Betrogener wird selber betrogen und er bekommt erst die Tochter, die er gar nicht haben wollte. Die ältere Tochter seines Onkels. Und dann arbeitet er nochmal 7 Jahre für die Tochter, die er wirklich wollte. Und da stehen wir heute. Heute geht's weiter mit einer Geschichte, in der er wieder weggeht von seinem Onkel Laban. Aber zwischen dem, was wir letzte Woche hatten, und dem, wo es heute weitergeht, liegen ungefähr 20 Jahre. Das heißt, 20 Jahre blieb er bei Laban in Haran, wird Vater von 11 Söhnen und einer Tochter. Er wird zum erfolgreichen Viehzüchter. Und ja, irgendwie steckt dieser alte Jakob noch in ihm drin. Er überlistet seinen Onkel bei einem Deal zur Zucht der Tiere und mit einem Trick, der wahrscheinlich biologisch nicht so ganz haltbar ist, wenn ihr da mal in der Bibel nachlesen wollt. Witzige Geschichte. Aber irgendwann ist es soweit, es ist an der Zeit wegzugehen. Und er zieht los mit seinen Frauen und den Mägden der Frauen, von denen er auch Kinder hat, mit seinen Herden und eben er selbst. Sie brechen auf. Sie brechen auf in Richtung alte Heimat, Richtung Kanaan und damit auch Richtung Esau. Und auf diesem Weg Richtung Esau, da schickt Jakob Boten vor. Er schickt Boten zu Esau und die kommen zurück und sagen, Esau kommt mit 400 Mann. 400 Mann, das ist nicht irgendwie so ein Begrüßungskomitee, sondern das ist eine kleine Armee, die da auf ihn zumarschiert. Und Jakob teilt seine Gruppe ein, er teilt sein Vieh ein, seinen Besitz, klassisches Krisenmanagement, und er betet. Tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte betet Jakob. Er denkt sich nicht irgendwelche Tricks aus, sondern er sagt, ich brauche Gottes Hilfe. Rette mich aus der Hand meines Bruders Esau. Ich fürchte mich vor ihm, betet er. Er weiß genau, was er getan hat. Er weiß genau, was zwischen ihm und seinem Bruder steht. Und er weiß, es ist aber auch unausweichlich, ihm zu begegnen. Hier kommt irgendwann dieser Moment, wo er sich nicht wegducken kann. Und ich glaube, bei uns ist es auch so, irgendwann kommt ein Moment, an dem können wir uns nicht mehr wegducken. Vor Gott nicht, aber auch eben vor dem eigenen Leben nicht. Und bei Jakob ist dieser Moment in dieser Geschichte jetzt gekommen. Und ich möchte einen Teil lesen von einer Begebenheit, die sich auf dem Weg abspielt und dann eben auch noch die Begegnung mit Esau. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne, denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber, er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte, da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: »Lass mich los, denn der Tag bricht an.« Jakob entgegnete: »Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast.« Der andere fragte Jakob: »Wie heißt du?« Er antwortete: »Jakob.« Da sagte der andere: »Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben.« Jakob bat: »Sag mir doch deinen Namen.« Er erwiderte: »Wozu fragst du noch nach meinem Namen?« Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte: »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben.« Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Also erstmal alles rüber über den Fluss, alles Hab und Gut, Frauen und Kinder, und er bleibt zurück und macht sich erst später auf den Weg. Er zieht sich zurück, er nimmt sich nochmal etwas Zeit. Vielleicht braucht er diese Nacht, vielleicht braucht er auch das, was in diesem Moment passiert. Weil dann heißt es: Plötzlich war da jemand. Da steht einfach das hebräische Wort Ish, ein Mann. Irgendjemand, nicht näher definiert, keine Einleitung, kein Name, einfach ganz plötzlich irgendjemand da. Die Identität dieses Jemand bleibt auch erstmal offen. Oder bleibt eigentlich bis zum Ende irgendwie offen. Und das ist Absicht. Und mit diesem Jemand ringt er. Er kämpft. Auch hier wieder das Wort, was da steht, das kann auch umarmen sein. Auf jeden Fall war es irgendwie eine körperliche Begegnung. Und man könnte sich fragen, ja, wer kämpft denn hier eigentlich mit wem? Der Text nennt diesen Jemand nicht direkt Gott. Es wird erst am Ende klar, es muss irgendwie Gott gewesen sein oder ein Engel oder vielleicht auch beides. So ganz deutlich wird das hier nicht. Aber was ich interessant finde, in diesem Kampf, in diesem Ringen, da gewinnt Gott nicht einfach. Er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Jakob ist zäh. Jakob ist hartnäckig, der lässt nicht los, der hält durch. Erst als der andere sein Hüftgelenk ausrenkt, wird klar, diese Begegnung hier, das ist nicht einfach nur eine Begegnung zwischen zwei Menschen. Da ist irgendwas außergewöhnlich. Und dann sagt Jakob eben diesen Satz: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Das ist so richtig typisch Jakob. Selbst in dieser Situation, er ist verletzt, er ist erschöpft, er ist im Dunkeln. Ihm geht es um den Segen. Er will nicht loslassen. Erst wenn er den Segen bekommt. Das ist aber etwas anders, als es am Anfang der Geschichte war. Damals hat er diesen Segen erschlichen und gestohlen. Hier ist es so, dass er um diesen Segen ringt. Ganz offen, ganz direkt und ehrlich. Er bittet nicht mehr jemand anderen um etwas, was ihm eigentlich gar nicht zusteht, sondern er kämpft hier. Er kämpft um das, was er braucht. Und er hat das Gefühl: Ich brauche jetzt Segen. Was vor mir liegt, schaffe ich nicht ohne Segen. Und dann kommt so eine Frage, die irgendwie nochmal so ein Turning Point in dieser Geschichte ist. Wie heißt du? Jakob wird nach seinem Namen gefragt und Jakob antwortet: Jakob. Das klingt erstmal ganz simpel, aber irgendwie ziehen sich falsche Namen durch seine Geschichte. Ganz am Anfang fragte sein Vater ihn: Wer bist du? Und Jakob hat gelogen. Er hat gesagt: Ich bin Esau. Bist du das wirklich? Bist du wirklich Esau? Du klingst irgendwie mehr wie Jakob. Ja, ich bin Esau. Jetzt, hier in dieser Situation, in der Dunkelheit, am Boden mit ausgerenkter Hüfte, da sagt er die Wahrheit. Ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. So heißt der Name. Ich bin der, der ein Trickser ist. Ich bin der, der ich wirklich bin. Und das ist so ein Wendepunkt in seiner Geschichte, wo er seinen wirklichen Namen sagt, bekommt er direkt als Antwort einen neuen Namen. Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer, der, der mit Gott ringt. Es ist nicht so, dass er sich irgendwie erstmal gebessert hätte, dass er irgendwie besonders toll gewesen wäre und jetzt einen besseren Namen bekommt, sondern hey, du hast mit Gott gerungen, du hast mit Gott gekämpft und du bist Sieger geblieben. Und dafür soll dein neuer Name stehen. Nicht irgendwie, nachdem er heilig geworden ist, sondern mitten in diesem Ringkampf. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Und er bekommt diesen Namen nicht irgendwie für seine Geschichte oder auch nicht für das, was mal werden soll, sondern er bekommt diesen Namen für das, was er in dieser Nacht gemacht hat. Das, was er gezeigt hat, dass er einer ist, der nicht loslässt, der dranbleibt. Ich glaube, wir kennen auch Nächte, die, ja, in denen wir mit etwas ringen oder in denen etwas mit uns ringt. Eine Entscheidung, vielleicht die Vergangenheit, vielleicht auch eine Frage, die einfach nicht weggehen will. Und wir sind in so einem Ringkampf mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, was uns belastet. Und in diesem Kampf steht vielleicht auch bei uns die Frage: Wie heißt du? Und dabei geht es jetzt nicht um deinen Namen. Dabei geht es darum, hey, wer bist du wirklich? Was trägst du mit dir herum? Was geht in dir vor sich? Und manchmal braucht es so eine Nacht, so eine lange und dunkle Nacht, bis wir ehrlich antworten können. Bis wir eine ehrliche Antwort darauf finden, wer sind wir eigentlich? Was brauchen wir? Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte. Jakob hat in dieser Geschichte, hat nach dieser Nacht den Segen. Er hat den Segen bekommen. Und er hinkt. Diese Gottesbeziehung, Begegnung, diese Gottesbegegnung, die hat ihn in dieser Nacht nicht heil gemacht. Sie hat ihn verändert. Und sie hat ihn sogar verwundet. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir von Gottes Begegnungen erwarten, verwundet daraus hervorzugehen. Aber irgendwie ist das auch ein ehrliches Bild vom Glauben. Wenn wir wirklich mit Gott ringen, wer wirklich mit Gott ringt, der trägt manchmal auch etwas davon. Mit Gott zu ringen kann ein Kampf sein. Jakob ist sich sicher, in dieser Begegnung das Angesicht Gottes gesehen zu haben. Und mit dieser Begegnung geht die Sonne auf. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte: Wer ist das da bei dir? Jakob antwortete: Das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kamen Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte: Was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete: Mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte: Ich hab genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Jakob sagte: Wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen, deshalb habe ich alles, was ich brauche. Jakob drängte Esau so lange, bis er das Geschenk annahm. Da ist sie, die Begegnung mit seinem Bruder, die gefürchtete Begegnung, Esau und die 400 Mann. Und er ordnet alles. Seine Familie, die Mägde vorne, Lea dahinter, dann Rahel. Noch immer dieser Instinkt. Das, was ihm am wertvollsten ist, was am schützenswertesten ist, das steht hinten. Aber etwas ist hier anders. Er selbst bleibt nicht hinten. Er geht ganz vorne voran. Er zog vor ihnen her. Jakob stellt sich hier an die Spitze. Er stellt sich Esau entgegen. Diese Nacht am Jabbok, die hat ihn irgendwie verändert. Da ist kein Verstecken mehr. Er zeigt sich als Erstes. Und dann heißt es, er verneigte sich 7-mal bis zum Boden. Und diese 7, das ist so eine Zahl, die begegnet uns zum wiederholten Mal in dieser Geschichte. So eine Vollzahl, so eine Zahl der Absolutheit. Und diese Verbeugung wahrscheinlich nicht einfach nur so ein kurzer Knicks, sondern er hat sich tief verbeugt. Er hat Demut gezeigt. Demut, die man wirklich sehen kann. Körperlich. Jakob, der immer größer sein wollte als sein Bruder, obwohl er der kleine Zwilling war, er verbeugt sich. Er zeigt irgendwie, es ist was anders. Und Esau, der läuft ihm entgegen, der umarmt ihn, der fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und beide fingen an zu weinen. Das ist einer der bewegendsten Sätze in der Bibel. Vielleicht kommt er einem bekannt vor von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Esau läuft ihm entgegen und er freut sich wie ein Schneekönig, seinen kleinen Bruder zu sehen. Keine Bedingungen, da ist kein Vorwurf. Esau läuft einfach los. Nach 20 Jahren, nach Todesdrohungen, nach Betrug. Er läuft los auf seinen Bruder Jakob zu und er umarmt ihn. Und das, was hier passiert, das ist keine Selbstverständlichkeit. Esau hätte jedes Recht gehabt, Nein zu sagen zu ihm. Er hätte Rechenschaft fordern dürfen. Aber stattdessen steht hier diese Umarmung. Ich hab genug, mein Bruder. Behalte, was dir gehört. Ich hab genug. Ich bin versorgt. Ja, Esau ist auch reich geworden in der Zwischenzeit. Er braucht die Geschenke Jakobs nicht. Aber noch mehr und noch wichtiger, er braucht vor allem diese Geschenke nicht als Entschuldigung. Er braucht sie nicht, um seinen Bruder wieder mögen zu können. Er vergibt einfach. Und dann noch so ein Satz. Diesmal von Jakob. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Da war gerade diese Nacht am Jabok, wo er gekämpft hat. Und er nennt den Ort ja nach dem Angesicht Gottes, wo er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und jetzt sagt er, das Gesicht meines Bruders, das Gesicht von Esau, von dem, den ich betrogen habe, von dem, vor dem ich Angst hatte, es sieht genauso aus. Gott begegnet Jakob hier in Esaus Vergebung. Da, wo sie wieder Brüder werden, da, wo die Gräben, die da waren, überbrückt sind. Und das ist eine wunderbare Erkenntnis, die Jakob hier hat. In deiner Vergebung, in dem, wie du mir begegnest, da begegne ich Gott. Da sehe ich Gottes Angesicht. Versöhnung ist, glaube ich, eine der mutigsten Sachen, die Menschen machen können. Und Versöhnung braucht zwei. Es braucht einen, der kommt, und einen, der entgegenläuft. Jakob kommt. Er kommt hinkend, er kommt demütig, mit Geschenken und mit seinen Verbeugungen. Und Esau läuft ihm entgegen, ohne jede Vorbedingung. Ihm ist es vollkommen egal. Die Geschenke, diese ganzen Ehrerbietungen, er läuft ihm entgegen. Kommt dir eine dieser Rollen bekannt vor? Kennst du sie vielleicht aus deinem Leben? Vielleicht die des Kommenden, der auf jemanden zuhinkt und sich Gedanken macht, oh, wie wird er mir begegnen? Oder auch die des Entgegenlaufen, dass du merkst, hey, da stand was zwischen uns, aber ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir wieder zusammen sein können, dass wir uns wieder begegnen können, dass wir uns wieder haben. Das ist so ein Highlight in der Geschichte, dass zwei Brüder wieder zu Brüdern werden. Und mit diesem Highlight sind wir auch ja, am Ende der Geschichte, die wir uns anschauen in dieser Reihe über Jakob. 4 Predigten. Die erste Predigt, in der Jakob nach dem Segen greift, weil er nicht glaubt, dass für ihn schon genug da ist. Die zweite Predigt, wo Gott ihm auf der Flucht begegnet, nicht irgendwie, weil Jakob gerade bereit war oder sich oder nach Gott gesucht hat, sondern einfach, weil Gott da war. Die dritte, wo Jakob selbst erlebt, wie Betrug sich anfühlt. Und wie auch die Leidtragende, Lea, die Ältere, erlebt, dass Gott sie sieht, dass Gott einen Blick für die Übersehenen hat. Und schließlich heute, wo Jakob ehrlich wird. Mit Gott am Jabok, wo er ringt und zu sich steht, zu seinem Namen steht. Und eben auch mit seinem Bruder. Ich glaube, in dieser Geschichte, in dieser Lebensgeschichte, da hat Jakob nicht einfach nur eine Lektion gelernt. Es war nicht ein, so, jetzt weißt du, wie es geht, sondern er wurde wirklich verwandelt. Nicht auf einmal, nicht durch irgendwie einen Entschluss, sondern durch 20 Jahre. Durch Nächte, durch Wunden, durch eine Umarmung mit seinem Bruder, durch ein Ringen mit Gott. Er hinkt jetzt. Aber gleichzeitig ist er auch Israel, der mit Gott gerungen hat und als Sieger hervorgegangen ist. So wie bei Jakob ist, glaube ich, bei uns auch der Glaube und das Leben selten eine gerade Linie. Wir greifen in unserem Leben oft nach Dingen, die uns eigentlich gar nicht zustehen und die wir auch überhaupt nicht bräuchten. Ich glaube, wir kennen das, dass wir fliehen, wir kennen es, dass wir ringen, wir kennen es, dass wir verletzt werden. Und manchmal, nicht unbedingt immer, aber manchmal kommen wir auch an einem Morgen an, an dem die Sonne aufgeht. und an dem wir endlich sagen können, wer wir wirklich sind. An dem wir erkennen, wer wir sind und was wichtig für uns ist. Ich habe zum Schluss drei Fragen, die ich euch mitgeben will. Aber es reicht, wenn ihr eine davon mitnehmt. Die erste Frage: Gibt es in deinem Leben jemanden, dem gegenüber du wie dieser fliehende Jakob bist? Jemand, vor dem du wegläufst, wo du dich fürchtest vor einer Begegnung? Die zweite Frage: Gibt es vielleicht bei dir auch so eine Nacht, durch die du musst? Eine Frage oder ein Ringen, vor dem du dich drückst, was du versuchst zu vermeiden? Und die dritte Frage: Gibt es bei dir vielleicht auch so einen Esau, der schon auf dich zuläuft? Du kannst es noch nicht sehen, aber er sucht nach dir, er freut sich auf dich. Oder bist du vielleicht selbst so ein Esau, der nach jemandem sucht, der sich freuen würde, jemanden wiederzusehen, der sich freuen würde, so ein Jakob, der ihn verletzt hat, der dich verletzt hat, ihn wiederzusehen und Versöhnung zu erreichen. Die Geschichte von Jakob, die endet jetzt hier an diesem Punkt nicht mit einem perfekten Menschen, sondern mit einem, der hinkt. Mit einem, der hinkt, aber der irgendwie bei sich angekommen ist. Und das reicht. Das reicht in dieser Geschichte. In der Geschichte vom echten Jakob. Echt heißt nicht makellos. Echt heißt ehrlich. Ich glaube, echt heißt auch ringend. Und ich glaube, echt zu sein heißt auch unterwegs zu sein. Gott begegnet diesem Jakob immer wieder, bis auch zu diesem Morgen. Wir wollen heute Abendmahl feiern. Und so ein bisschen erinnert mich, oder passt Jakob auch in diese Abendmahlsgeschichte. Der Jakob kommt hier hinkend an. Er ist verwundet, aber das Entscheidende, er ist da. Und auch Esau begegnet mir irgendwie im Abendmahl. Esau läuft Jakob entgegen, ohne Vorbedingungen, einfach so. Und sie freuen sich und sicherlich essen sie zusammen nach 20 Jahren. Was Jakob und Esau verbindet, ist am Ende nicht eine aufgearbeitete Vergangenheit. Sie haben hier über nichts gesprochen, was gewesen ist. Es ist nicht ein langer Versöhnungsprozess. Es sind auch nicht irgendwelche perfekten Worte. Es ist die Begegnung. Es ist dieses Entgegenlaufen. Es ist dieses Umarmen. Und das Zusammensein. Und das ist das, was wir jetzt feiern wollen, im Abendmahl. Dieser Tisch hier ist nicht ein Tisch für Menschen, die fertig sind. Nicht für die, die alles geklärt haben. Mit Gott, mit anderen, mit sich selbst. Sondern ein Tisch für Hinkende. Für die, die ringen. Für die, die unterwegs sind. Jakob hätte an diesem Tisch Platz. Und du hast auch Platz an diesem Tisch. Jesus hat diesen Tisch gedeckt mit Brot, mit Wein. Und auch er hatte Wunden. Auch Jesus ist am Morgen danach, das war drei Tage danach auferstanden. Im Abendmahl sagt er, feiert dieses Abendmahl zu meinem Gedächtnis, nicht wenn ihr perfekt seid, sondern kommt einfach. Macht es, feiert es. Denkt dabei an mich, kommt und esst zusammen. Und deshalb bist du eingeladen. Du bist eingeladen, im Abendmahl an Jesus zu denken. Daran zu denken, dass er ja wie Esau auf dich zuläuft. Mit ausgebreiteten Armen, dass er sich freut, dich zu umarmen und dich zu sehen. Er freut sich, wenn du auf ihn zukommst. Du bist eingeladen, hier nach vorne zu kommen und von dem Brot und von dem Traubensaft zu nehmen. Wir werden während des Abendmahls auch ein Lied zusammen singen. Oder ihr könnt es auch einfach zuhören und genießen. Aber ihr seid eingeladen, hier nach vorne zu kommen zum Abendmahl.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.